Schatten des Selbst müssen nicht unbedingt realisiert sein, weil? Warum? Warum können sich die Sprachen sowas erlauben, korrupt zu sein?
Weil das Thema festfließt.
Oder weil die bereits irgendwo markiert sind, im Verb zum Beispiel. Ja, okay. Und deswegen meinte ich, mit dem Einer, weil das Konrupt-Sprache ist, hat man das impersonell übernommen. Ansonsten würde das auf Deutsch ungefähr anders, also anders klingen und auf jeden Fall ein Subjekt vorhanden sein. Also keine Idee, was das jetzt auf Deutsch heißt. Ja.
Ist das Habit eine Hatte?
Weiß ich nicht. Was denkst du?
Eine Hatte einen Baum als gepflanzt in seinem Wintergarten? Oder ist das Wintergarten?
Weingarten. Ja. Weingarten, ja. Nochmal, sag das ist, du klaust mir gerade Pointe eigentlich. Das war richtig, aber wir versuchen jetzt dahin zu kommen. Sie hat komplett was anderes gesagt als du.
Wenn Habitat hatte ist, dann ist es so. Eine hatte einen Baum,
ja?
Der als gepflanzt galt in seinem Weingarten.
Weingarten, ich vergesse ja das Wort, auch in der Nicht. Aber bis dahin. Wie hast du das übersetzt?
Hatte gepflanzt
und du hast gesagt, hatte als Gepflanzte.
Das Einzige, was hier irgendwo ist, kann ich nicht verstehen.
Genau. Ja? Das ist eine vehemente Unterscheidung zwischen dem, was in deiner Übersetzung Habitat bedeutet hat und in seiner Übersetzung, was Habitat bedeutet hat. Einmal, du hast das als finites. Genau. Das heißt, ist das allen klar, was jetzt in diesen zwei Übersetzungen Unterschied ist? Nämlich in deiner Übersetzung war Habitat nichts anderes als Ausdruck von Tempus. Also der hat quasi eine finite Form des Verbs Pflanzen quasi bedient. Ja? Hatte gepflanzt. Da haben wir eine komplexe Konstruktion mit einem finiten und infiniten Teil. Und der finite Teil ist jetzt hatte. Ja? Und infinite Teil ist dann gepflanzt. Gepflanzt, genau. Und dort wird eben die semantische Bedeutung ausgedrückt und drüben wird die grammatische Information ausgedrückt. Das ist die moderne Version. In deiner Übersetzung, und in die zwar tatsächlich das hier, jemand hatte, und zwar als Vollverb hatte, das heißt als Possession, als etwas, als Ownership, als Besitz. Ja? Jemand besaß einen Baum. Der gepflanzt war. Das gepflanzten Baum besitzen. Wer nicht? Jemand besitzt. Und wir haben da zwei diametral unterschiedliche Bedeutungen und beide hängen an unterschiedliche Interpretationen des Elements Habit. Lasst uns doch vielleicht diese zwei Dinge auf Zeitkontinuum packen. Deine Übersetzung ist ursprünglicher. Das ist tatsächlich die Originalbedeutung. Da bedeutet Habitat tatsächlich nichts, hat keine grammatische Funktion, sondern die grammatische Funktion, die dort vorhanden ist, hängt direkt am Verb Habitat. Und das ist ein Vollverb mit einer ganz bestimmten semantischen Bedeutung. Deine Übersetzung ist dem nachfolgend. Das ist später entstanden. Ja, wenn wir jetzt heute schreiben, wenn einer hatte Baum, der Satz, das würde ein anderer Satz als das hier, aber das wäre ja die moderne Version an der Stelle. Was denkt ihr, wie lange hat Habitat gebraucht, von einem Vollverb zu einem Hilfsverb zu werden? Wie viele Jahre braucht ein Grammatikalisierungskandidat, um das, also Aspirant dafür, dass er später ein Hilfselement fehlt. Was denkt ihr? Wie lange braucht eine Sprache, um so eine solche Entwicklung?
100
Jahre. Okay. Andere Idee? Ja?
Eine Zahl, aber weniger.
Weniger als 100?
Ja. Hm? Mehr sagen 3 bis 500.
3 bis 500. Ideen? Wo noch? Was sagst du? Korrigierst du leider?
Ich glaube auch länger, viel länger.
Okay. Vielleicht ganz kurz mal zur Hilfe. Im Englischen haben wir ein Futur-Hilfselement gonna, going to. Ja? Also wird reduziert, rein phonologisch auf Gona. Ja? In vielen Kreolsprachen, in der Aussprache wird als G reduziert. In der ursprünglichen Version als progressive Bedeutung von be going to, also sein Verb in allen drei Formen, go Verb in Präsens, also be going und dann to als Richtung. Was macht eigentlich go Verb? Nichts anderes als gehen, ne? Von Punkt A zu Punkt B. Zum Beispiel, jemand is going to London. Ja, da der Städt ist nicht in London und ist, geht nach London. Ja, also von Punkt A zu Punkt B. Und die nächste Form wäre vielleicht sowas wie is going visit John vielleicht. Also nicht mehr der Ort als Ziel, sondern irgendein Event als Ziel. Aber dieselbe Konstruktion. Da findet eine Reanalyse statt, sagt man. Ja, also im Kopf findet von Community diese Sprache gebrauchen, weil von A-Punkt zu B zu kommen, ist eine zukunftsgerichtete Handlung. Stimmt ihr denn zu? Deswegen liegt diese Metaphorisierung, eine Übertragung der zukunftsgerichteten Handlung sehr nah für alle Handlungen, die in der Zukunft stattfinden. Nicht nur das mit Gehen zusammenhängen, sondern auch jemanden besuchen, in einen Zustand zu gelangen, die in der Zukunft kommt. Das ist sehr nah. Deswegen ist Go Verb ein sehr guter Kandidat dafür, dass es als solche gewählt wird. Und irgendwann mal, so ungefähr Anfang des 19. Jahrhunderts, gibt es bereits schriftliche Belege für Gonna als Futurmarker im Englischen. Jetzt ist wieder dieselbe Frage, wie lange hat die Konstruktion be going to gebraucht, daraus ein Gonna zu machen? Wir bleiben bei 100, weniger als 100 und mehr 300, 400 bei Habitat. Wir sitzen mit be going to, weil da bei Habitat haben wir immer noch ein Element, also heutzutage haben wir hatte Possessivum als Vollverb und hatte als Auxiliar Hilfsverb, beide parallel existent. Im Englischen, Gonna hat nur eine einzige Funktion, die Futur zu markieren. Gibt es aber trotzdem die Konstruktion be going to mit der alten Funktion. Wie lange könnte dazwischen liegen, was denkt ihr? Auf die Jahre? Wie viele Jahre? Ich habe Zeit. Wir müssen das Gefühl, also ja, Bauchgefühl dafür entwickeln. Wenn in einer Sprache Morphologie entsteht, ich versuche gerade die Quellen und Ergebnisse gegen zu kontrastieren, und dann müssen wir ein bisschen historisch denken. Das ist in der, ja.
Also wenn man das ja heutzutage noch benutzt und ich mir auch vorstellen kann, dass das nicht so, also diese Form, dass wir das nicht seit Ewigkeiten benutzen, würde es eigentlich um die 50 Jahre, ein bisschen mehr.
Um die 50. 50 bis 100 Jahre, okay. Wer mehr, wer weniger? Bei beiden entwickeln, ich löse das jetzt auch. Bei beiden Entwicklungen, die beiden Sprachen sind sehr gut belegt, zumindest schriftlich, für die Entwicklungen sehr gut belegt und sehr vielfältig validiert belegt. Und man spricht tatsächlich mindestens von 400 Jahren. Braucht eine Sprache, um seine Entwicklung zu vollziehen, die man dokumentieren kann tatsächlich. Also 100 Jahre für eine Entwicklung ist extrem wenig. Ne? Allerdings, man muss auch berücksichtigen, dass die Einführung von Schrift sofort geprägt ist. Einführung der Schrift und Gutenbergs Revolution hat natürlich sehr viel dazu beigetragen, dass die Worte, dass dieser Prozess sich ein bisschen verlangsamt. Ja? Man hatte einfach auf einmal so eine zur Orientierung eine Form und dann hat versucht auch, das hat ein bisschen die Sprache und die Sprachveränderung konservativer gemacht, zumindest die Sprachen, die Schriftlichkeit haben. Und es gibt natürlich die Sprachen, die oder gegenwärtig, da jetzt sehr viele Menschen sehr viel schreiben, und zwar sehr schnell schreiben und verschiedene Media verwenden dafür, voraussichtlich wird vieles noch funktionalisierter, vieles noch abgebauter, vieles noch ja, grammatikalisierter, wenn man so möchte. Ja, also man, für diese Entwicklung spielt nicht einfach die genuine sprachliche Regel eine Rolle, sondern außersprachliche, sowas wie zum Beispiel Schriftlichkeit, wie oft etwas verwendet wird, wie prestigeträchtig eine oder andere Form ist. Es gibt Sprachen, besonders kaukasische Sprachen, die auch 1600 Jahre Belegungstiefe haben. Aber zum Beispiel ein Georgisch-Muttersprachler in der 6. Klasse kann ein Schriftstück aus dem 4. Jahrhundert in dieser Sprache nehmen, lesen und interpretieren. Wäre hier nicht möglich. Warum? Weil seit 1600 Jahren in dieser Sprache ist so gut wie nichts passiert. Nur eine Kategorie ist erweitert worden, das war's. Entwickelt, versucht bitte, wenn ihr mit sprachlichen Phänomenen in der Morphologie, das ist der Ort, wo man sowas machen kann. Also historische, natürlich die Lautverschiebungen, Lautentsprechungen in der Phonologie natürlich auch. Die zu erklären, muss man aber die Ebene wechseln. Man muss immer innerhalb der Morphologie schauen, wie ist eigentlich dieses morphologische Element zustande gekommen. Und um die Frage zu beantworten, muss man in die Geschichte zurück. Und da hat man mit einer höheren Fülle von Daten zu tun, die man morphologisch auseinander puzzeln muss und klassifizieren muss. Zwei Fragen mal hin. Das ist eine nicht linguistische Frage. Ich weiß es nicht. Also die Frage, warum, kann ich nicht beantworten. Das ist eine eher, kann man den Kognitivisten fragen. Ich weiß es nicht. Also du hast gefragt, weil die zufrieden, das Wort allein zufrieden sein mit einer Sprache, weiß ich nicht. Wie kann man unzufrieden mit einer Sprache sein? Also in meiner Empfindung, ich bin georgisch Muttersprachler, in meiner Empfindung ist Deutsch unglaublich dumm. Also das, was in dieser Sprache möglich ist an Möglichkeiten, ist unglaublich exotisch und jung. So kommt mir es vor. Ja? Und meinetwegen, wenn man jetzt die Altgriechisch zum Beispiel, ist sehr untypisch in der germanischen Sprache. Sehr untypisch. Ja? Wenn eine Sprache aus der germanischen Familie aus der Reihe sich stellt, ist es Altgriechische. Und dort ist das tatsächlich, dort hat sich auch nicht viel. Also ich meine, wenn man jetzt in Neugriechen Katharinus hört, ja, auch in Social Media spricht man manchmal Katharinus, das ist so ein archiviertes Griechisch, das kann man ja auch vieles gut nachvollziehen aus dem Altgriechischen. Ja, also da ist auch nicht viel passiert, aber ich weiß nicht warum. Ja, da hat sich nicht viel verändert, ich weiß nicht warum. Das ist aber eine gute Frage, hast du noch 4 Jahre Zeit, das nachzugehen. Du hast auch was von. Wir müssen jetzt kurz vielleicht diesen Begriff Veränderung mal etwas genauer eingehen. Veränderung kann natürlich lexikalische Elemente betreffen, wovon wir sprechen, das ist aber Morphologie. Das heißt, wir brauchen tatsächlich neue Morpheme. Neue Morpheme entstehen, wenn neue Kategorien entstehen. Diese Morpheme sind nicht kein Selbstzweck an sich, sondern die drücken bestimmte abstrakte Kategorien aus. Und diese abstrakte Kategorien haften ja an irgendwelchen Element. In einem Altgriechischen wäre alle zukunftsgerichtete Aktionen wären ja sowas wie sehr optativ, ja, so eine Wunsch, ein Wunschkategorie, so eine optative Modi. Ne? Also das ist eine ganz andere Art, Futur zum Beispiel zu bilden. Und im Englischen hat das eben diese sehr transparente, aus meiner Sicht, übertragen. Es gibt noch andere Regelungen mit Will, aber das hat tatsächlich mit Voluntarität noch zu tun hat. Ja? Also semantisch gesehen. Meine Idee war einfach zu schauen, dass bei Habitat, wie weit noch die semantische Reste aus der lexikalischen Quelle des Besitzens noch da ist und ist es nicht. Das war meine Idee. Heutzutage ist Auxiliar, also Hilfsverb, hatte oder habe Verb, ist semantisch nur noch in der Hülle. Und wenn etwas nur noch eine Hülle hat und keine Bedeutung, dann ist es bereit, dafür eine Funktion zu übernehmen. Das, was wir hier tun, ist nur diesen Prozess empirisch zu beschreiben und empirisch diesen Weg zu belegen. Das ist das. Die Frage, die ich jetzt höre, ist eher sowas wie warum. Ja? Und die Veränderung, auf dein Stichwort zurückzugehen, geschieht innerhalb von 100 Jahren eben nicht. Also um von einem Lexem zu einem Grammem zu kommen, wird keine eine Generation, gefühlt eine Generation, innerhalb von 100 Jahren reichen. Es wird reichen, ich meine, ich kann mir vorstellen, dass Jugendliche von heute werden sich mit Großeltern schwer verständigen können, wenn man lexikalische, ganze denglische Elemente verwendet. Das wird lexikalisch schwer interpretierbar sein, aber das betrifft die Grammatik nicht, das betrifft die Wortstellung nicht, das betrifft grammatische Kategorien nicht. Dafür nimmt man tatsächlich die Zeit, die weitaus mehr als 100 Jahre sind. Und die Veränderungen sind jetzt relativ transparent. Und dann, ich meine, andere Beispiele, sofort, die ich bringen kann, sind zum Beispiel die Körpererfahrungen. Ja? Primitive, die Lexika für unsere Körper dienen dazu. Im Englischen, Adverb, Rücken zum Beispiel, Back. Ja? Das ist einerseits Lexem und andererseits ist Adverb. In vielen zentralasiatischen Sprachen, das Wort für Kopf dient für Präpositionen, für Dativbezeichnungen und so weiter. Die Quellen gehen ja auf das Lexem, das Kopf bedeutet. Ja. Und wenn man jetzt schaut, in welchen Dokumenten, Handschriften, Inschriften alleinig das Wort mit dieser Bedeutung vorkommt, dann kann man ja dort ansetzen und irgendwann mal begibt sich dieses Lexem in einen Kanal. Wir nennen das Grammatikalisierungskanal. Ja. So, das ist dann One-Way-Ticket. Nach 400 Jahren kommt da am Ende raus. Und das ist immer noch phonetisch abgebaut, vielleicht Konsonant und Vokal übrig geblieben und so weiter. Und hat eine klare Funktion, nichts mehr mit der Quelle was zu tun. Oder schon manchmal, die Reste sind immer noch da. Ja? Und das, was wir tun, ist diesen Weg in diesem Kanal zu beschreiben und anhand von empirischen Daten zu erheben. Das ist so dieses Denken, diese retrospektive Denken braucht man in der Morphologie, um zu erklären, tja, da liegt nur ein Konsonantenvokal. Was ist das jetzt? Funktion ist klar, wo kommt der her? Das ist die erste Frage, die man in der Phonetik und Phonologie sich nicht stellt. Dass ab dem Punkt, ab Morphologie, fangen wir schon darüber nachzudenken, wo kommen die alle her? Ja, dass darauf war eigentlich diese ganze Aufführung bedacht.
Betrachten wir dann immer nur die Standardsprachen? Also ob wir dann nur die Standardsprachen betrachten,
das ist eine sehr gute Frage, ja. Vielen Dank. Das ist eine sehr gute Frage. Nun, Empiriker lassen nichts aus. Also eben die Grenzphänomene und regionale Variante und auch dialektale Variante sind extrem interessant. Das Problem ist nur, alles was empirisch belegbar ist, ist auch Standardsprache. Es wurde irgendwie standardisiert. Zum Beispiel, wie kommt man zu einer Standardsprache? Ein Dialekt in einer Sprache, in der Regel der Dialekt der Hauptstadt, da wo der König sitzt, da wo die Fürste und Reichen sitzen, so wie die sprechen, das wird auch verschriftlicht. Und nach 100 Jahren gehen wir davon aus, okay, das müsste ungefähr eine dominante Sprechart in dieser Sprache gewesen sein. So kommt das zustande.
Und dann lassen wir viel weg
auf. Zwangsweise ja. Also zwangsweise ja. Aber das, was, weil das Material ist teuer, worauf das verschriftlicht wird, deswegen, keine Ahnung, King George Bible zum Beispiel. Ja, also in welchem Dialekt ist das geschrieben? Genauso wie der König und genau wie in diesen Regionen das für richtig gehalten würde. Dann wird das, dann bekommt so einen politischen Status. Was ist eine Sprache in einer, ich glaube, wir haben also einen Kabarettisten auch. Nee, Quatsch. Also Sprache ist ein Dialekt mit, wie ist das nochmal, mit der Währung, Army und National Airlines. Sprache ist ein Dialekt. Die Sprecher auf diesem Dialekt sollen eine Armee haben, eine Währung, Geld und National Airlines. Das ist die Sprache. Das ist die politische Definition der Sprache. Das ist die Sprache. Okay? Kommen wir nochmal zurück zu dieser Grammatikalisierung, weil ich habe dort einen Lesetext verlinkt. Das ist ja wichtig. Das ist eine der berühmtesten Projekte überhaupt. Dort wurden 100 Sprachen betrachtet und innerhalb von 98 Sprachen betrachtet. Über 15 Jahre hat das Projekt gedauert. Und man hat tatsächlich die Tempus-Aspekt- und Modus-Paradigmen in diesen 98 Sprachen nach deren Entwicklung und Grammatikalisierung betrachtet. Die Theorie wurde daraus entstanden. Und wir können ungefähr die Schritte ausmachen, die diese Grammatikalisierungstheorie quasi als Rahmen dienen. Als erstes wird semantisch generalisiert. Das ist auch Habitat-basiert. Aus Prozessierung wurde etwas, was allgemein semantisch war. Aus going to, aus go-verb, wurde etwas, was nicht mehr A.B. Locus, also als Ort bezeichnete, sondern zum Beispiel als Ziel. Und ab dem Punkt könnte man Übertragung nicht mehr räumlich denken, sondern auch von Zustand zu Zustand. Und damit war das der Weg frei für Futurmarkierung. Das ist der erste, also semantische Generalisierung, Punkt 1. Punkt 2, sobald etwas semantisch generalisiert wird, kommt dieses Wort für mehrere Kontexte in Frage. Sobald die limitierte semantische Bedeutung da ist, dann sind die Kontexte auch limitiert, wo der vorkommen kann. Sobald aber semantische Bedeutung generalisiert ist, breit ist, frei ist, dann kommt das für viele Kontexte frei. Und wenn etwas in vielen Kontexten eingesetzt wird, was sagen wir dazu? Der frequentiert hoch. Das ist oft gebrauchtes Wort. Haben ist sehr oft gebrauchtes Wort im Deutschen. Warum? Weil das semantisch generalisiert ist. Punkt. Das ist so wie eine Faustregel. Nächster Punkt. Was ist, wenn etwas sehr oft gebraucht wird? Dann kommen die Abnutzungserscheinungen. Wenn man Jeans oder sehr oft trägt, dann sind die immer dünner und dünner. Passiert Wörtern genauso. Ja? Die bauen ab. Die bauen an phonetische Hüllen ab. Und irgendwann mal bleiben nur noch ein Konsonant, Konsonant und Vokal oder ein Vokal oder Konsonant, Vokal, Konsonant. So sehen die Kameme am Ende aus. Das ist von be going to gonna entstanden. Auch, man nennt das auch Bleaching oder auf Deutsch Bleichen. Ja? Die Lexeme werden ausgeblichen. Ja? Kann man ausgeblichen machen? Ausgebleicht? Ausgeblichen. Ja? Also das ist der nächste Punkt. Also semantische Generalisierung, Wachstum der Kontexte, in denen er vorkommen kann, also Wachstum der Frequenz und am Ende sind wir semantisch abgebaut. So bekommt man, das sind die empirisch belegten Schritte, die ein Grammen durchläuft, sofern es in einem Grammatikalisierungskanal landet. Und solche Kanäle, wie ich vorhin sagte, haben keine räumliche Ausdehnung, sondern zeitliche Ausdehnung und sind mindestens länger als 100 Jahre. Ich möchte jetzt nicht zu sehr aus dem Fenster legen, vielleicht gibt es irgendwo in Amazonas eine Sprache, wo ein Mensch geboren wurde mit einem Lexem und bevor er starb, war aus diesem Lexem vielleicht ein Grammen, das weiß ich nicht. Aber in der Regel passiert sowas nicht. Ich wollte jetzt hier nochmal drei Sätze aufschreiben, aber wir können das vielleicht mal so uns mal so anhören und dann überlegen, was ich damit sagen möchte. Wenn man einen Satz aufschreibt wie Maria bekommt einen Führerschein. Habe ich das hier einmal erzählt, glaube ich, oder? Nein. Maria bekommt einen Führerschein. Das Wort bekommen ist was? Wie kann man das interpretieren? Sie hatte keinen Führerschein und sie hat jetzt einen Führerschein. Ganz klar, oder? Sie bekommt einen Führerschein. Man nennt das auch Bekommen-Pass. Also sie kann nichts dafür schon, sie hat was geleistet, aber sie bekommt einen Führerschein. Das ist genauso impersonell. Der ihr Führerschein übergibt, taucht nicht auf. Ja? Das ist eine ähnliche Konstruktion. Maria bekommt Führerschein. Punkt. Der zweite Satz darunter, schreibt ruhig auf, vielleicht müsst ihr das für euch überlegen. Der zweite Satz darunter, Maria bekommt den Führerschein finanziert. Was ist damit bekommen passiert? Das, was mit bekommen in dem Satz passiert ist, ist nämlich, dass wir das nicht mehr alleinig interpretieren können. Wir interpretieren die Bedeutung von bekommen im Zusammenhang mit finanziert. Maria bekommt Führerschein finanziert. Ja. Bekommt finanziert. Jetzt nehmen wir den dritten Satz. Maria bekommt den Führerschein entzogen. Tja. Bitte? Nicht wieder. Also, okay, sie hat das im ersten Satz bekommen und sie bekommt das entzogen. Aber was, abgesehen von Maria, dass das eine traurige Geschichte ist, was passiert mit dem Bekommen? Das ist auf einmal nicht mehr benefaktive Handlung. Maria war Benefiziarin von diesem Event Führerschein bekommen. Auf einmal ist sie dann die nicht mehr die Nutznießerin, sondern eben die darunter leidet, dass sie Führerschein nicht mehr hat. Aber wir achten auf die semantische Entwicklung von bekommen. Und auf einmal haben wir am Ende etwas, was sehr stark generalisiert ist. Achtet bitte darauf, dass das auch ein Go-Verb ist. Ja? Kommen-Verb ist. Das hat auch mit gehen zu tun. Gehens-Verben, das sind sogenannte Gehens-Verben. Vielleicht mal ein bisschen typologisch die Sache anzugehen. Das Verb mit haben. Die Frage vielleicht, worauf ich doch eingehen würde, ist, wie deine Frage mit dem bitte warum. Ja? Was interessant dabei ist, was verblüffend ist, warum wählt die Sprache ganz bestimmte Klassen von Verben für die Grammatikalisierung und ganz bestimmte Klassen nicht? Was ist Besonderes an einem Go-Verb? Was ist Besonderes an einem Haben-Verb? Weil die eben da, und warum nennt man nicht zum Beispiel hören, sehen, irgendwas mit springen, was weiß ich. Ja, was ist an diesen Verben was Besonderes? Ja, das ist die Frage, die man vielleicht näher angehen kann, weil verblüffenderweise die Sprachen nichts miteinander zu tun haben, verhalten sich genauso. Ich meine, im Deutsch in Bezug auf Verben habendig, das sind die alle Verben, die irgendwelche Possessivität ausdrücken, also eine Ownership ausdrücken, ist sehr nicht so großzügig wie andere Sprachen. In nordostkaukasischen Sprachen gibt es Possessivität, wie heißt das? Das ist eine wissenschaftliche Dichotomie, heißt, ich glaube, inalienable und inalienable, ich weiß nicht. Zumindest die veräußerbare Habendi und nicht veräußerbare Habendi. Das heißt, die Sprache trennt die Besitztümer, die meins sind, aber auch immer meins bleiben. Was sind das? Wenn ich jetzt sage, meine Nase, das ist etwas, was ich immer meins sein wird. Und wenn ich jetzt sage, meine Kreide, dann kann ich das jemandem geben, das nicht mehr meins. Das heißt, ich kann die Welt eigentlich in zweierlei Besitztümer teilen, in zweierlei Habendi wahrnehmen. Die Dinge, die meins sind und immer meins sein werden, Körperteile meinetwegen, oder man kann auch Hand abtrennen, ich weiß es nicht. Aber als solche werde ich das quasi bezeichnen. Verwandtschaftsthemen. Meine Mutter, meine Schwester, mein Bruder, werden immer meins sein. Ja? Die Possessivität, doch ich habe, kann ich so ausdrücken. Ja, und alles andere. Ja? Und, ist, man kann, und denkt bitte nicht, dass das so logisch determiniert ist in diesen Sprachen, sondern kulturell determiniert. Mein Haus ist etwas auch, was in einer Relation nicht veräußerbar ist. Ja? Obwohl ich das doch verkaufen kann. Aber da kommt das nicht in Frage. Ich habe das von Eltern übernommen, dann muss ich das weitergeben, solange ich lebe. Das ist kulturell determinierte Habendi. Und da hat man so viele Formen von, also das Haben-Verb wird viel, viel, viel semantisch untergeschichtet als im Deutschen. Und das ist die Frage, warum passiert das genau mit solchen Klassen von Verben und nicht mit anderen Verben? Warum? Und die Frage beantworten wir jetzt hier nicht, aber wenn man solche Fragen nachgehen möchte, muss man sehr viele Daten haben. Und diese Daten, eins von denen habe ich als Link hier gestellt. Ich mache das kurz aus und ich hoffe, dass das trotzdem hier Datenanalyse habe ich draufgeschrieben. Ja, das sieht man sogar. Das sind die Daten aus einer Sprache und rechts sind die Übersetzungen. Und ich habe vorhin gesagt, ach, das ist ja nicht alles sichtbar, aber das könnt ihr auch selber ausmachen, aufmachen zu Hause. Und schauen, dass man anhand von Übersetzungen bestimmte Teile matcht, bestimmte Identitäten feststellt und sagt, okay, was könnte das in der Übersetzung bedeuten? Ja? Und man geht so einen Datensatz durch und in so einem Datensatz erkennt man dann, dass ganz bestimmte Teile, die innerhalb eines Wortes stehen, das ist eine agglutinierende Sprache, deswegen kann man damit so recht gut umgehen. Man interessiert sich gar nicht mal, was für eine Sprache das ist. Ja? Aber man kann das trotzdem morphologisch analysieren. Das ist, womit wir jetzt leben sollten, müssen, können. Ja? Und eine Datensatzanalyse, die ich jetzt gerne durchgehen möchte, und ich würde sagen, da hilft mir dann bestimmt. Sehr gut. Nee, wir machen so, Nathalie, wir machen so, ihr zusammen, du musst auch jemanden finden, mit dem du zusammen was machen kannst. Also am besten mindestens drei Leute zusammen, ein Blatt. Ein Blatt, drei Leute zusammen und ein Blatt. Und ihr könnt immer wieder hier raufschauen. Eine Sulka-Sprache, das ist eine sogenannte bedrohte Sprache, aufstellende bedrohte Sprache. Warum? Weil dort 3500 Menschen nur diese Sprache sprechen. So. Es gibt in den Klausuren immer eine Zusatzaufgabe. Diese Zusatzaufgabe, ich mache, dass es so laut wird, dann weiß ich, dass keiner steht. Und Zusatzaufgabe in der Klausur sieht ungefähr so aus wie dieser Datensatz. Blatt. Ja. So was wie zum Beispiel Betelnüsse. Ja. Das sind die Samen von eigener Art von der Palme, wenn man das nicht gehört hat, steht auch drunter. Da ist noch ein Wort Jams mit Y. Das ist essbare. Und das sind in der Regel erstens zusammengestellte Wörter. Achtet, das ist keine Reihenfolge, Nummerierung. Hier sehen wir das 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 6, 7, 10. Das sind tatsächlich Modifikatoren, aber einfachheitshalber habe ich die als Ziffer geschrieben. Ja? So, daneben ist die Übersetzung dessen in Sulka-Sprache. Die Aufgabe, die wofür ihr jetzt ungefähr, ich würde sagen, eine Viertelstunde habt, das heißt 20 nach, jetzt haben wir 5 nach, 20 nach sollte vielleicht entweder nicht komplett A oder nicht komplett B, aber eins von A oder eins von B gelöst werden. Ja, es sind insgesamt 8 Suchaufgaben, Unteraufgaben. Gebt bitte eine Aufgabe von den ein und löst das in 15 Minuten. Also einmal auf Sulka, auf Deutsch übersetzen und eine andere deutschsprachige Zusammensetzung auf Sulka-Sprache übersetzen. Das erfolgreich zu meistern setzt voraus, dass ja die Elemente aus dem Datensatz, die bereits gelöst ist, extrahiert. Wer hat die Aufgabe nicht verstanden? Kurzverhandlung. Oder Frage hierzu? Kurzverhandlung. Ja? Ja.
Betelnuss setzt sich im Sulka aus diesen Silben, allen Silben, die dann rechts stehen.
Nein, nicht Betelnuss, sondern ein Betelnuss. Das ist modifiziert an Zahl.
Ein.
Und darunter steht, und als drittes Wort steht zwei Betelnüsse. Jetzt anhand von des ersten und zweiten Elements, wenn du die kontrastierst, du musst einen Unterschied erkennen. Wo ist eigentlich Numerus 2 und 1 unterschiedlich und wo ist Singular- und Pluralmarkierung unterschiedlich? Und dann, ganz wichtig, auf Deutsch steht Numerus vor dem Substantiv, ob das auch im Subkursor ist? Das muss der auch noch rauskriegen. Noch Fragen? Fragen? Nicht. Okay, ihr habt jetzt eine Viertelstunde Zeit.